Palliativdetektiv geht der Palliativversorgung auf die Spur. Herzlich willkommen beim Palliativdetektiv, dein Podcast rund um die verschiedenen Bereiche in der Palliativversorgung. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Chantal und heute spreche ich mit Professor Dr. Raimund Volz über seinen Ratgeber Palliativ und Jetzt. Professor Dr. Raimund Volz ist Direktor des Zentrums für Palliativmedizin der Uniklinik Köln und unter anderem Mitbegründer der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin. Herr Volz, bitte stellen Sie sich doch einmal kurz zu Beginn vor und ergänzen gerne Dinge, die ich jetzt gerade noch nicht erwähnt habe.
Ja, guten Abend, Frau Giel. Danke, dass ich hier sein darf, Frau Volz. Mein Name, wie Sie schon sagten, ich leite seit 20 Jahren dieses Jahr das Zentrum für Palliativmedizin der Uniklinik Köln. Von Haus aus bin ich Neurologe, aber ich habe den allerersten Kontakt zur Hospizbewegung in meiner allerersten Famulatur. Jetzt erzähle ich auch, das war im März 1985, jetzt können Sie nachrechnen, in Schottland gemacht und bin seitdem eigentlich immer der Hospizbewegung treu gewesen oder habe Kontakt dazu gehabt. Es hat begonnen mit Aktivitäten in München, Christophus Hospizverein, und dann hatte ich auch Kontakt sehr früh zu der Kölner Einrichtung. Das war damals ja die erste Palliativstation in Deutschland.
Sehr, sehr spannend. Sie haben auch einen Ratgeber geschrieben, über den wollen wir heute sprechen. Der heißt Palliativ, ... und jetzt 10 Erkenntnisse zum Umgang mit schwerer Krankheit und für die letzte Lebensphase. Worum geht's denn in dem Ratgeber?
Ja, es geht um die Situation, wenn Sie zum ersten Mal, wir alle zum ersten Mal, das Wort Palliativ in unserem Arztbrief oder Arztgespräch hören. Und es geht darum, das ist nämlich eine Erkenntnis aus unseren Studien, was uns Angehörige berichtet haben, dass wir nicht davon ausgehen können, leider noch nicht, dass wir dann automatisch auch die besten Angebote im Gesundheitswesen für uns bekommen, die auch das sind, was wir wollen. Das war eine Erkenntnis aus den Forschungsergebnissen, die mich dazu getrieben hat, einfach auch mal das niederzuschreiben für eine etwas andere Zielgruppe, als wo ich sonst publiziere, nämlich für jedermann und jede Frau natürlich auch. Wir müssen nicht gendern hier heutzutage.
Wir nehmen alle mit dazu. Genau, in dem Buch gibt es 10 Erkenntnisse, das sind quasi die Kapitel, sag ich mal. Und ich würde gerne mich mal auf die 5. Erkenntnis beziehen. Und zwar heißt sie, in Zeiten klinischer Unsicherheit braucht man in Anführungsstrichen das Beste beider Welten. Was ist damit gemeint? Also welche Welten sind überhaupt gemeint?
Ja, wenn wir einfach anschauen, wie verläuft so unser Leben, dann leben wir gesund dahin. Dann gibt es irgendwann Diagnosen von reversiblen Dingen, Gott sei Dank. Dann gibt es irgendwann Diagnosen von chronischen Erkrankungen. Und dann gibt es irgendwann Diagnosen von, zumindest zu 2/3 wissen wir das, dass von Diagnosen, an denen wir mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit im Rahmen der nächsten 12 oder 24 Monate versterben werden. Und da ist natürlich am Anfang dieser Zeit bei der Diagnosestellung noch nicht sicher, gibt es Maßnahmen, ich denke an Tumor, aber ich denke natürlich auch an Nicht-Tumorerkrankungen, die das Ganze deutlich verlängern und damit Lebensverlängerung hinbekommen oder eben nicht. Das sind Zeiten klinischer Unsicherheit. Das kann sein, 50-50 sind die Chancen. Ich meine, wenn die Chancen 5% ist oder so, möchte ich natürlich aufgeklärt werden und dann möchte ich wissen, ob ich das, dann möchte ich auch für mich entscheiden, ob ich das dann noch möchte. Aber in diesen wirklichen Zeiten echter klinischer Unsicherheit, und es gibt ja viele auch sehr gute Fortschritte in der Medizin, das möchte ich überhaupt nicht anzweifeln, in diesen Zeiten klinischer Unsicherheit dann das Beste beider Welten anzubieten bei diesen schwerkranken Menschen in dieser Situation. Das ist nicht meine Erkenntnis, das ist ein Wort, was bei der ASCO, in der American Society of Clinical Oncology, geprägt wurde, nämlich das Beste der Onkologiewelt und gleichzeitig das Beste der Palliativwelt anzubieten. Und das ist, wissen wir ja spätestens seit der Themelarbeit, ja, das moderne Herangehen. Nicht, dass wir alles versuchen und versuchen und versuchen in der Medizin und dann plötzlich erkennen, ach, wir können jetzt nichts mehr für dich tun. Jetzt ist Palliativhospiz richtig. Das mag immer noch manchmal so sein in unserem Gesundheitswesen, aber das Ideale und auch alle Leitlinien sagen das inzwischen international, national, gleichzeitig, frühzeitig anfangen. Das Beste beider Welten bei auch Zeiten noch klinischer Unsicherheit. Es ist überhaupt nicht klar, in welche Richtung das geht.
Und wie genau können wir das jetzt in der Realität umsetzen? Also wahrscheinlich ist ja die kurative Medizin kommt zuerst und irgendwann muss ja die palliative Medizin dazukommen.
Naja, kurative, palliative Medizin sind so Plastikbegriffe. Kurativ, was meinen Sie damit? Also nicht nur Sie, sondern wir insgesamt. Als Patient verstehe ich Heilung. Jo, ich bin gesund. Andere mögen sagen, ich bin ja froh, wenn das eine 3-Jahres-Überlebensrate, eine 5-Jahres-Überlebensrate ist, kurativ. Andere wiederum sagen zu kurativ, das ist tumorspezifisch, noch nicht mal mit dem Ziel, welches Ziel der Therapie gemeint ist. Also allein das ist eine sehr schillernde Verwendung des Begriffs kurativ. Und natürlich genauso schillernd wird der Begriff palliativ verwendet. Also wenn das Therapieziel eine echte Heilung ist, wie immer wir es definieren, auch da müssen wir klar mit den Patienten reden, und dann ist ja noch nicht diese Phase, wo Palliativmedizin sinnvollerweise dazukommt. Wenn aber das Therapieziel Lebensverlängerung, und zwar echte Lebensverlängerung ist, aber es eben nicht ganz klar ist, wie lang und wirkt das wirklich, dann kommen wir in diese Zeiten dieser klinischen Unsicherheit. Und dann, das wissen Sie ja auch, ist die beste Möglichkeit, parallel zu arbeiten. Also das heißt, entweder der Behandelnde, Onkologe, Neurologe, Orthopäde, was auch immer, nimmt die Hälfte seiner Zeit, die er mit dem Patienten hat, und redet über die Krankheit, Moleküle, Staging, und die andere Hälfte seiner Zeit über palliative Themen, nämlich Symptome, Lebensqualität, psychologische Dinge, psychosoziale, spirituelle Aspekte. Und wenn ihm das zu viel wird, oder so machen wir es ja bei uns im Zentrum integrierter Onkologie sehr oft, dass wir einfach sagen, wenn ein solcher Termin da ist, bei den Onkologen zum Beispiel, ja, dann kommt einfach eine Palliativmedizinerin dazu. Das ist eine ganz, ganz einfache Möglichkeit. Das muss nur strukturiert geschehen, auch nach Leitlinien. Ab wann kommt man dann dazu?
Die teilen sich dann quasi die Zeit.
Ja, oder sie verdoppeln sie.
Oder so, auch gut.
Noch besser.
Sie haben jetzt von den onkologischen Patienten und Patientinnen gesprochen. Lassen Sie mich raten, das gilt wahrscheinlich auch für die nicht-onkologischen.
Ah, gut geraten. Ja, natürlich. Die Entwicklung halt in der Palliativmedizin und in der onkologischen Welt ist beispielhaft und am weitesten fortgeschritten. Natürlich gilt das für alle Medizinbereiche, und deswegen ist Palliativmedizin macht mir auch so Spaß, weil wir doch überblicken auch andere Bereiche, als Neurologe selbst früher die Neurologie, aber genauso die Kardiologie, die Nephrologie, andere Bereiche, sogar die Psychiatrie. Und da ist es eben auch spannend, wann dann palliativmedizinische Themen dazukommen und wann die palliativmedizinischen Spezialisten dazukommen. Und da gibt es natürlich dann, da wird dann nicht von Palliativ geredet, Palliativphase, das habe ich bei der Multiplen Sklerose zum Beispiel noch nie gehört. Bei der ALS, ja, da ist es von Anfang an palliativ, aber es wird so nicht ausgedrückt. Aber es gibt ja andere Mittel, wie wir das in die klinische Routine bringen, zum Beispiel mit der Surprise Question, also mit der Überraschungsfrage. Wäre ich denn, kann man sich selbst ja bei jedem Patienten stellen, wäre ich denn überrascht, wenn ich hören würde, dass dieser Patient, der da vor mir sitzt, diese Patientin, innerhalb der nächsten 12 oder 24 Monate verstorben ist. Und wenn ich sage, ach nein, da wäre ich ja eigentlich gar nicht überrascht, wenn ich das hören würde, dann spätestens sollte man sich teilen und die Hälfte seiner Zeit palliativ reden oder den Spezialisten dazu holen.
Ich würde gerne auch nochmal über die 6. Erkenntnis sprechen aus dem Ratgeber. Die lautet nämlich, Palliativmedizin ist optimiertes Nichtstun. Ich finde, das klingt erstmal ganz schön provokativ, weil bevor wir dazu kommen, wie man Nichtstun überhaupt optimieren kann, habe ich mal eine Gegenfrage. Weil Hospiz und Palliativversorgung, wird da nicht ziemlich viel getan? Also ist nicht eigentlich das Gegenteil von Nichtstun?
Ja, aber das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich sammle sehr viele Erkenntnisse, die ich im Laufe meines bisherigen Berufslebens gesammelt habe. Das ist ein Anspruch von Cicely Saunders. Natürlich gesagt hat, ja, ich habe es vorhin schon gesagt, ne, oje, da können wir jetzt leider nichts mehr für Sie tun. Und dann beginnt Palliativhospiz. Das ist so der Klassiker. Ja, natürlich Wir können immer was tun. Das ist ja das palliative Credo und das hospizliche Credo bis zuletzt, bis in die Sterbephase, bis über die Sterbephase hinaus für die Angehörigen. Ja, natürlich können wir viel tun. Und das hat Palliativ Hospiz wunderbar etabliert. Und das ist natürlich die Persiflage dieser Aussage, tut mir leid, jetzt können wir nichts mehr für dich tun und tschüss.
Und wie kann man dann dieses Nichtstun optimieren?
Ja, Palliativmedizin, Hospizarbeit anbieten, weiterentwickeln, so wie wir es ja tun. Und dazu gehören auch die akademischen Einrichtungen von Palliativmedizin, die das voranbringen mit neuen Erkenntnissen, neuen Dingen. Ich sage nochmal zum Beispiel Umgang mit Todeswünschen, ein Beispiel. Also da gibt es immer was zu tun. Symptomkontrolle muss weiterentwickelt werden, natürlich, selbstverständlich. Versorgungsforschung, dann optimieren wir immer das anders nichts zu tun, nämlich sehr viel zu tun. Und das kommt übrigens, das ist eine reine psychologische Geschichte auch. Nichtstun hat keinen guten Ruf in der Menschheit. Nichtstun kommt aus Afrika, wo wir noch in der Savanne waren. Und wenn wir einen Schatten sehen, da nicht, der auf uns zustürmt, nichts zu tun, ist der sichere Tod, weil der Löwe kommt. Wenn wir wegrennen, haben wir eine Chance. Ja, also dieses ist tief eingebaut in uns, dass wir immer was tun müssen und dass das Nichtstun eben nicht hilfreich ist. Aber es eben anders zu tun. Und manchmal die Dinge, die das normale Gesundheitssystem reflexhaft empfiehlt, eben tatsächlich nicht zu tun. Ja, das ist so ein Zwiespalt natürlich. Also wir wissen, dass vielfach, auch das sind Studienergebnisse natürlich, nicht nur eigene, vielfach in diesen letzten Lebensmonaten eine Übertherapie passiert. Ja. Manchmal ist es sinnvoll, dass Dinge versucht werden nochmal, aber manchmal wird es auch gemacht, obwohl es eigentlich nicht mehr sinnvoll ist, weil einfach keiner, so wirklich ist eine der früheren Erkenntnisse in dem Buch auch, es ist schwer, über die Endlichkeit zu reden, über die eigene sowieso, die des Patienten auch. Und dann, weil es für alle schwer ist, redet keiner drüber rechtzeitig. Das sagen uns auch die Angehörigen in unseren Studien, zum Beispiel letztes Lebensjahr in Köln, habt ihr das gesagt.
Ja, Sie haben jetzt gerade noch eine weitere Erkenntnis angesprochen aus dem Ratgeber. Was erwartet uns denn sonst noch? Weil wir haben ja nicht ganz so viel Zeit hier in der Podcast-Folge. Falls jetzt die Hörer und Hörerinnen sagen, Mensch, das klingt spannend, was erwartet die denn noch in dem Ratgeber?
Ja, also diese Fragen nach der eigenen Endlichkeit, in die Sonne schauen, das ist schwierig. Das ist auch ein psychologisches Phänomen. Wie komme ich auch zu sinnvollen, selbstbestimmten Therapieentscheidungen? Dieser Begriff selbstbestimmt, würdevoll die letzte Lebensphase zu gestalten, haben ja die Befürworter der Sterbehilfeorganisationen, der Suizidassistenz ja für sich gekapert. Aber nein, das fängt ja viel früher an. Das fängt nämlich an, ab diesem Zeitpunkt, palliativ. Und jetzt muss man sich darüber informieren. Auch da gute Informationen zu bekommen, zum Beispiel, ist schwer. Ja? Aber, und das sind andere Erkenntnisse, es ist möglich, auch in selbstbestimmt auch seine letzte Lebensphase zu gestalten. Man muss es auch ein bisschen in die Hand nehmen, nicht unbedingt als Patient, aber doch als Angehöriger eines schwerkranken Menschen, weil eben die Reflexe noch in der Medizin meist anders sind. Und dann endet man vielleicht, habe ich in der Einleitung auch geschrieben, unter laufender Chemotherapie auf die Intensivstation verlegt, verstirbt man dann. Oder, das ist natürlich überzogen, oder man stirbt halt friedlich im Kreise der Angehörigen zu Hause unter Palliativ-Hospiz-Begleitung. Man kann das irgendwo auch ein bisschen mit beeinflussen selbst. Man muss es heutzutage auch noch tun. Das wird sich ja von Jahr zu Jahr besser, aber heutzutage muss man es noch machen. Und wenn dann die Menschen, ich weiß, das kennen Sie ja sicher auch, zu uns im Palliativ-Hospiz-Bereich dann sind und sagen sie ganz, 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 ganz oft, ach, hätten wir das doch früher gewusst. Und dann frage ich mich natürlich, ja, warum hast du es denn nicht vorher gewusst? Das ist einerseits, weil das Gesundheitssystem es noch nicht rechtzeitig empfiehlt. Das ist ganz klar so. Wenn es gemacht wird, umso besser. Wird auch immer besser, aber eben noch nicht, kann man nicht davon ausgehen. Und das andere ist, dass wir als Patienten es natürlich auch nicht hören wollen.
Umso wichtiger, dass es so Dinge gibt wie zum Beispiel Ihren Ratgeber, dass man sich das frühzeitig mal zu Gemüte führen kann, durchlesen kann und sich einfach mit dem Thema beschäftigt.
Ja, ich hatte eine Patientin, die hatte ganz viel Angst vor dem Thema Palliativ. Die hat sich diesen Ratgeber tatsächlich in Ruhe zu Gemüte geführt. In Ruhe, Glas Wein hat sie geschildert, sich den durchgezogen. Kleines Ding, aber mit schwerwiegenden Selbstreflexionsfragen eigentlich drinnen. Also ich sage da nicht, wie man es machen muss. Nur es soll so passieren, dass man ja nicht einfach reinrutscht, sondern das so gestaltet, wie man es selbst möchte. Und dann hatte sie plötzlich danach auch den Mut, über ihre Krankheit, auch über ihre Teenage-Kinder und so weiter zu reden, wie es denn danach weitergeht.
Ja, es braucht sehr viel Mut, das stimmt. Herr Volz, wo bekommt man denn Ihren Ratgeber her, wenn wir jetzt interessierte Hörer und Hörerinnen haben?
Ja, ganz einfach, im Kohlhammer Verlag erschienen und im Internet Buchhändler Ihrer Wahl oder im Kohlhammer Verlag direkt. Da kann man das natürlich sofort bestellen.
Wunderbar. Wenn Sie jetzt zum Abschluss noch einmal den Hörern und Hörerinnen von diesem Podcast Ihr Wissen, ich sag mal, komprimiert in einem Satz mitgeben könnten, was würden Sie denn gern noch sagen?
Bei Betroffenen und den Angehörigen keine Angst vor Palliativ-Hospiz zu haben. Es hat noch niemanden geschadet. Ich sage oft gerne, es ist noch keiner gestorben. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering, dass Sie sterben, wenn Sie zum Beispiel bei Ihrer regionalen Hospizdienst anrufen und mal fragen, was gibt es eigentlich in unserer Region an auch nicht nur Strukturen, sondern auch Erfahrungen. Die Hospizdienste, die gibt es ja flächendeckend überall. Die wissen ganz genau, welche Hausärzte palliativ eingestellt sind, welche Pflegeeinrichtungen schon ganz gut auch hospizlich entwickelt sind, welche halt auch noch nicht und so weiter. Da muss ja nicht immer ein Zertifikat davor stehen. Ja, manchmal ist es auch trotz Zertifikat nicht unbedingt optimal. Also das gibt es ja auch. Also das ist so ein Rat, eigentlich die lokalen Hospizdienste mal zu fragen oder die Palliativ-Hospiz-Netzwerke oder wir in Köln haben das Caring-Community-Netzwerk. Also sich an diese Netzwerke auch zu wenden. Ich glaube, das ist für die Betroffenen besonders wichtig und genauso wenig Angst zu haben, natürlich auch für die Professionellen, wenn wir dann in Kursen zu den Themen Palliativ-Hospiz die Kurse machen, auch da immer weniger Angst zu haben, sich mit den Themen zu beschäftigen, unbedingt dem Thema Palliativ oder Hospiz, das muss man ja nicht unter diese Begriffe nehmen, sondern mit der Möglichkeit, dass Patienten und wir alle auch versterben werden und das Ganze von hinten her denken. Das ist nicht unbedingt in unserer Arzt, Pflege, Psychologie, Sozialarbeit, Genetik angelegt und in unserer Sozialisation.
Ich würde sagen, das ist ein sehr guter Abschluss. Vielen Dank, Herr Volz, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir zum einen über Ihren Ratgeber sprechen konnten und zum anderen auch nochmal für dieses wertvolle Wissen und die Anregungen, die Sie jetzt am Ende nochmal uns mitgegeben haben. Dankeschön.
Na, ich habe zu danken, Frau Gehl. Danke.
Ich hoffe sehr, dass dir die heutige Folge gefallen hat und ein paar neue Informationen für dich dabei waren. Wenn du magst, schau auch gerne mal auf Instagram @palliativ.detektiv vorbei und lass mir unter dem Post von der heutigen Folge deine Gedanken zum Thema da. Das war der Palliativdetektiv, dein Podcast rund um die verschiedenen Bereiche in der Palliativversorgung. Vielen Dank, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere gerne den Podcast, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen und folge dem Palliativdetektiv auf Instagram für weitere Infos.